Vielen Dank Joel und dem Team für den Anfang und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Jochen Hauser, ich bin Teil vom Pastorenteam hier in der FEG in Murten. Mega schön, dass du da bist, dass ihr alle da sind. Ich freue mich sehr auf diesen Morgen. Für mich war es cool, ich habe für diese Woche keine Predigt müssen oder dürfen vorbereiten. Ich habe mich ein bisschen anders vorbereiten, ich durfte mir Fragen überlegen. Wir feiern heute nämlich nicht einen, in dem Sinn, klassischen Gottesdienst, sondern die Form ist ein bisschen anders. Wir haben heute einen Sonntag. Wir dürfen uns auf ein ganz spannendes Gespräch feiern. Freuen, ja, feiern können wir es auch ein bisschen, genau. Wir dürfen uns freuen auf das Gespräch. Der Gottesdienst hat ein bisschen andere Form, aber nichtsdestotrotz ist das ein Morgen, wo ich überzeugt bin, dass Gott da ist und zu uns reden möchte. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Morgen. Vielleicht geht er ein paar Minuten länger wie gewohnt, aber auch da dürfen wir einfach entspannt sein und uns freuen auf das, was kommt. Wir wollen uns heute nämlich mit einem ganz spannenden Thema auseinandersetzen. Ein Thema, das auf der einen Seite bei vielen Menschen irgendwo eine Faszination auslöst. Bei anderen Menschen auf der anderen Seite aber auch etwas anderes auslöst, vielleicht eher so Gedanken wie, jetzt ist doch alles Gugus und Blödsinn. Wir reden heute über das Übernatürliche. Gibt es das Übernatürliche? Oder ist das eben alles nur so ein bisschen Hokuspokus-Zeugs, das gar nicht wirklich existiert? Jetzt ist das ein riesiges Thema und es gäbe ganz unterschiedliche Art und Weise, wie man sich dem Thema könnte, wie man das Thema könnte angehen, wie man sich da könnte annähern bei dem Thema. Für heute Morgen haben wir eine Form gewählt, die ich persönlich ganz spannend und eindrücklich finde. Eine Art, wie wir uns dem Thema annähern wollen. Und zwar haben wir einen Gast eingeladen. Jemand, der in seinem Leben Erfahrungen gemacht hat zu dem Thema und das mit uns teilen wird. Der Josef Birrer ist bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich will gar nicht viel mehr Zeit verdrödeln. Darf ich dich einladen, zu mir auf die Bühne zu kommen, bitte, Josef? Wir können willkommen heißen mit einem Applaus.
Guten Morgen miteinander.
Ja, willkommen, Josef, bei uns in Murten.
Die halbe Gemeinde habe ich schon am Bahnhof kennengelernt.
Sehr schön. Du bist schon lange unterwegs, genau. Du bist ein Weile, dein Tag ist schon ein Weile am Gehen. Du bist sehr früh aufgestanden. Ja, jetzt Josef, die Frage nach dem Übernatürlichen. Eine gewisse Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, das ist etwas, was dich schon viele, viele Jahre in diesem Leben begleitet. An ganz unterschiedlichen Orten dieser Welt hast du auch Erfahrungen gemacht mit dem Übernatürlichen, wenn ich das einfach mal so sagen kann. Aber bevor wir da voll einsteigen, kannst du uns noch kurz ein bisschen sagen, wer du bist, mit wem haben wir es da heute Morgen zu tun?
Ja genau, mein Name ist Josef Birrer, das habt ihr schon gemerkt, das ist unsere Familie da. Sportberufener Pastor, sportberufener Vater. Meine Wurzeln liegen eigentlich fast am gleichen Ort wie seine Wurzeln. Er ist von Huttu ursprünglich, ich von Lauteren. Meine Eltern sind dort gewesen, dann bin ich in der Innerschweiz aufgewachsen. Meine erste Ausbildung ist Forstingenieur. Ich habe eine Leidenschaft fürs Holz. Da habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe so einen Lernkoffer entwickelt für Schulen über die verschiedenen Holzarten, die dann in den Lehrmittelverlag oder in dem in St. Gallen aufgenommen worden ist. Ja, und dann durch meine Suche, mit meiner spirituellen Suche, bin ich dann eben irgendwann darauf gekommen, dass ich noch Theologie studieren könnte und bin dann Pastor geworden. Ist das genug oder willst du noch etwas wissen?
Hey, das ist doch gut. Für den Moment ist das gut.
Gut.
Sonst frage ich nachher noch. Danke.
Ja, ist gut.
Jetzt bist du Pastor geworden, jetzt bist du aber nicht dein Leben lang Pastor gewesen. Ich habe gelesen von dir, dass du dich in einer gewissen Lebensphase als spiritueller Junkie bezeichnest.
Ja.
Was müssen wir uns da darunter vorstellen?
Also jetzt geht es voll los.
Jetzt geht es voll los, okay, ohne irgendwas. Genau, jetzt gehen wir voll rein.
Gut, also da bin ich noch kein Junkie gesehen. Das war vor 55 Jahren gesehen. Genau so habe ich damals ausgesehen, aufgewachsen in einer vierköpfigen Familie. Mein Vater war Mechaniker bei den Flugzeugwerken im Emmen. Meine Mutter Lehrerin und Präsidentin vom katholischen Mütterverein. Und wohlbehütet aufgewachsen, gute, schöne Kindheit dürfen erleben in der katholischen Kirche. Wir haben immer die Gottesdienste gefeiert, am Sonntag in Kirche, wir haben die christlichen Feste gefeiert. Das habe ich auch sehr schön gefunden. Ich habe einen Bezug zu dieser Kirche und irgendwie dem Gott wollen näher sein. Ministrant wurde. Ich habe auch mir selber so ein Gebet gemacht, wo ich jeden Abend gebetet habe. Und wenn ich dann manchmal so beim Pfarrerstuber bin, beichte, dann habe ich doch ein oder andere Mal so ein erleichtertes Gefühl gehabt. Nachher, das war meine erste Kommunion gewesen, mit 9. Habe ich die erste Kommunion erleben. Und ja, auch ein schönes Fest natürlich mit allem drum und dran. Und als ich dann so ein bisschen in die Teenager-Phase reingekommen bin und mir von Gedanken machen, habe ich einfach wie gemerkt, ich weiss eigentlich gar nicht, was der Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, und ich, was wir so miteinander zu tun haben. Also ich habe wie das nicht ganz verstanden, was da wirklich eigentlich dahinter steckt. Und mein kindlicher Glauben ein Stück weit auch verloren. Ich habe mit Freunden zusammengetan, die mir lieber Party gefeiert haben, als sie in die Kirche gegangen sind. Und das ist dann so quasi ein bisschen meine neue Religion geworden. Dort habe ich mich zu Hause gefühlt, dort haben wir gefestet miteinander, getrunken und gekifft und dann sind wir fest gegangen und haben das Leben ausgelebt. Ich kann mich aber auch erinnern, mit 14, da hatte ich so ein erstes spirituelles Erlebnis gehabt. Ich würde sagen, ein übernatürliches Erlebnis eigentlich. Ich habe das damals nicht einordnen, habe das auch wieder vergessen. Aber ich bin dann doch, im Nachhinein habe ich wieder, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Da habe ich das Gefühl gehabt, Jesus ist mir ein erstes Mal begegnet. Und zwar bin ich dort unterwegs mit einer Kollegin, die ist ein Jahr älter als ich, die habe ich gekannt von der Schule, von meiner Kollegen. Gruppen und wir sind dort, es war Hochsommer, wir sind unterwegs gewesen, am Mittag irgendwo hingelaufen, die Sonne hat hell oben runtergeschienen und dann über irgendetwas geredet und dann bleibt die unverhofft stehen und ich denke, was ist jetzt, bleib auch stehen, schau sie an und dann sagt sie, Sepp, also im Josef sagt man in der Schweiz, Sepp, Jesus wohnt in meinem Herz und das weiss ich ganz genau. Und in dem Augenblick ist es Licht aufgeblitzt, hat mich eingehüllt, vielleicht ein, zwei Sekunden, wo viel heller war als die Sonne, die vom heiteren Himmel oben runtergeschienen ist. Und was ist denn das? Also, und sie hat nicht reagiert, das Gefühl hatte, sie hat das gar nicht gemerkt. Ich war auf den Moment, überrascht gesehen. Und dann nachher ist es einfach immer weitergegangen. Ich habe dann nicht über das geredet und habe das eben dann auch wieder vergessen. Sepp, Jesus wohnt in meinem Herz und das weiss ich ganz genau. Mit 18, ich war dann schon im Gymnasium gesehen, ist mein Partyleben weitergegangen in Amerika. Ich durfte dort ein Austauschjahr machen als Austauschschüler in Kalifornien, meine Traumdestination. Und dort hatte ich ein interessantes Erlebnis gehabt, an einem Familienfest, also ich habe in einer Gastfamilie gewohnt, ist eine Frau gekommen. Die hat mit uns gegessen und die ist wie von mir gehockt und die hat mir erzählt von ihren Indienreisen, dass sie da regelmäßig auf Indien geht und dass sie da zu einem Guru geht und dass sie da spirituell sich weiterentwickeln will. Und einerseits hat das in mir so einen spirituellen Hunger ausgelöst, so eine Neugier, eine Sehnsucht. Ich dachte, boah, für die gibt es mehr als Schule und Party irgendwie. Auf der anderen Seite hatte ich an diesem Abend auch wirklich einfach einen Frieden gehabt, eine Ruhe gehabt, eine innere Zufriedenheit, die ich sonst nicht so gekannt habe in meiner Teenager-Zeit. Also ich bin mehr der Grübler gewesen. Meine Kollegen haben immer gesagt, Sepp, grübel doch nicht so viel, studiere nicht so viel und so. Ich habe einfach wissen, um was es geht im Leben. Ich habe mir Fragen gehabt, wer bin ich, was ist der Sinn, woher komme ich, wohin gehe ich. Um was geht es wirklich und wie kann ich zu einer Freude finden, wo in mir drinnen ist, wo nicht von Umständen abhängt, ob ich jetzt gerade eine gute Prüfung habe oder nicht, sondern eine Freude, wo ein Bestandteil ist von mir. Ich weiss auch noch mal bei der RS, das war dann noch ein bisschen nach dem Jahr, ein bisschen später, nach dem Gymi, einmal eine Nacht gehabt, wo ich von Angst gepackt worden bin und so wie das Gefühl, was passiert jetzt, wenn ich sterbe? Und ich habe dann wie gemerkt, da ist für mich einfach schwarz, ich habe keine Ahnung. Und das hat mich zu einer, ja, so, ich habe wie gemerkt, es gibt etwas Wesentliches, etwas, was ich muss entdecken in diesem Leben, dass ich Antworten finde auf meine Fragen. Wo ich muss finden, wie wenn man aus dem Haus geht und irgendwie das Gefühl hat, ich habe etwas vergessen und ich weiss nicht mehr, was es ist. Irgendetwas habe ich vergessen und irgendwann merkt man, hey, das habe ich vergessen. Das Laptop-Kabel oder was auch immer. Gut, also so etwas Wesentliches, wo wirklich, wo du im Leben entdeckt haben. Und genau, ich habe mich auf die Suche machen. Ich bin dann das zweite Mal auf Amerika reisen mit einem Kollegen. Jetzt sind wir immer zusammen gesehen, den ganzen Tag im gleichen Auto, im gleichen Hotelzimmer und. Irgendwann haben wir ein bisschen Krach gehabt miteinander. Da habe ich gedacht, ich klinke mich einfach mal für eine Stunde aus. Bin aus dem Auto ausgestiegen und dort war gerade eine Kehle gesehen, bin in eine Kehle reingehockt. Und da ist ein untiefer Frieden über mich und boah, so schön gesehen. Und ich habe aus dieser Perspektive gesehen, wie ich gehetzt und suchend und treibend durchs Leben gegangen. Auch so ein spirituelles Erlebnis, würde ich dem sagen, wo ich gemerkt habe, es geht einfach mehr im Leben. Wie kann der Frieden immer bei mir sein? Ein zweites Erlebnis auf dieser Reise ist, ich bin dann noch meine Gastfamilie noch mal besuchen, Kalifornien, ausgestiegen aus dem Flugzeug im LA-er Flughafen. Und dort, bevor ich zu meiner Gastfamilie komme, die mich abgeholt haben, ist dort der Hare Krishna-Mönch gestanden. Hare Krishna, das ist eine indische Religion. Die tun so singen und meditieren. Und ich bete dann die Bete ihren Gott Krishna an. Und er hat mich angesprochen und mir erzählt, dass sie da am Strand von Kalifornien leben, so ein alternatives Leben, wo es nicht so um Leistung und um Geld und um Stress und so geht, sondern um Meditation, um Spiritualität und so. Ich könnte gar mit ihm kommen, wenn ich will. Und das hat mich so fasziniert, aber ich habe nicht den Mut gehabt, mein ganzes Leben einfach jetzt gerade so einen Nagel zu hängen und mit dem mitzugehen. Aber ich habe schon gemerkt, meine Sehnsucht wird gesteigert. Ja. Und so bin ich mit meinen Fragen weitergegangen. Ich bin dann im Studium auf Zürich an der ETH und bin dort von der Pro Juventute, haben sie dort ein Sommerlager gemacht in Brigels. Eine Woche lang so Workshops können besuchen, ganz verschiedene Kochen, Tanzen. Und eines war Buddhismus. Und ich habe mich für den Buddhismus-Workshop angemeldet und dachte, ja gut, jetzt gehen wir mal schauen, was die so erzählen. Und das hat mich sehr fasziniert. Die haben von den vier grundlegenden Worten von Buddha erzählt. Und von Buddha ist ja vieles einfach mündlich überliefert. Also da haben wir nicht die gesicherte historische Schrift wie die Bibel, sondern da ist vieles Legenden und je nach Buddhismus erzählt man sich das eine oder das andere. Aber die vier grundlegenden Worte von Buddha, das ist so ein bisschen Standard. Und die erste Worte ist, Leben ist unerfüllt sein. Das sind die ersten Worte gesehen. Und das hat bei mir voll in Schwarze getroffen. Ich dachte, ja genau, so fühle ich mich, ich bin unerfüllt. Und die zweite Worte ist gesehen, das hat damit zu tun, dass wir Sachen wollen, die wir nicht bekommen und dass wir Sachen vermeiden wollen, die dann trotzdem passieren. Also Anhaftung, Abneigung. Und wenn man dritte Wort frei wird von dieser Anhaftung und Abneigung, dann wird man auch frei von dem Leid. Und dann stellt sich der Zustand ein, wo dann im Buddhismus Erleuchtung heisst oder Nirvana. Oder wow, das ist es. Das will ich. Ich habe mich buddhistisch initiieren bei tibetischem Buddhismus. Ich habe so ein Ritual gemacht, wo man mich aufgenommen hat. Und der Lama dort, der buddhistische Lehrer, der hat gesagt, er hat mir wie einen neuen Namen gegeben, so wie das bei der Kindertaufe im Christentum auch, gibt mir einen Namen und dort ist es auch so gesehen, ich weiss nicht, wie das auf Tibetisch geheissen hat, aber auf Deutsch ist das gesehen, Ozean der Furchtlosigkeit. Und ich habe gefunden, wow, wenn ich ein Ozean von der Furchtlosigkeit bin, dann hat er sicher den erleuchteten Blick, wenn er das in mir sieht. Das hat mich total fasziniert. Und ja, ich habe dann angefangen meditieren. Und meditieren heisst jetzt nicht, wie man das bei uns so ein bisschen versteht, so ein bisschen Wasser plätschern, so ein bisschen die Seele entspannen lassen, und so ein bisschen Wellness, oder? Nein, das ist ein Training, das ist ein diszipliniertes Training, ein spirituelles Training. Und wenn man davon ausgeht, dass man alles an einem selber liegt, dass man Erleuchtung erreicht, also dass man das spirituelle Ziel erreicht, dann muss man voll und ganz sich dafür einsetzen. Also wenn ich nicht studiert habe, habe ich meditiert quasi. Der Dalai Lama, der buddhistische Mönch, der Führende, sagt, der Unterschied zwischen meinem Erleuchtungsgrad und deinem Erleuchtungsgrad ist, dass ich mehr praktiziert habe. Also es geht nur darum, meditieren. Das ist ja dann auch die vierte Worte vom Buddha. Das ist der Weg von der Meditation, Versenkung. dass du frei wirst von dir selber und quasi dann das Nirvana oder die Erleuchtung vorkommt. Und so habe ich trainiert und gemacht und da und habe parallel zum Buddhismus auch andere Sachen ausprobiert und jetzt kommt eben der spirituelle Junkie. Ich habe schon früher auch angefangen, so autogenes Training machen, Entspannungsübungen, so hat es ein bisschen angefangen und nachher auch Fastensachen, also mal eine Woche nichts gegessen. Ich habe das Gefühl, da kommt man auch der geistigen Welt näher, da wird man sensibler, offener für das, was sonst noch ist. Ich habe Tai Chi angefangen, Kurse zu nehmen im Tai Chi, das ist so ein bisschen chinesisch, Yin Yang und Taoismus. Ich habe mich mit Yoga befassen, auch da die spirituelle Lehre vom Hinduismus, wo die Chakren, die Energiezentren im Körper, wo man eben soll öffnen, befreien von spirituellem Schmutz. Und genau, das ist noch Hatha-Yoga, das ist das, was uns am meisten bekannt ist, so die Verrenkungen, die Übungen, die Stretching-Übungen. Und habe mich mit dem indianischen Schamanismus auseinandergesetzt, dort auch halluzinogene Drogen genommen, weil eben da verändert sich auch das Bewusstsein, man öffnet sich auch für eine andere Welt und probiert dort Sachen herauszufinden. Einfach meine Fragen, das sind noch Tarek Krishna, genau, die haben so die orangen Gewändchen an und machen Musik auf der Straße. Ich weiß nicht, ob ihr das hier von der Region auch könnt. In Zürich gibt es einen Tempel und dort, wo ich gewohnt habe, in Zürich im Studium, haben sie nebenan gerade so ein Restaurant gehabt, wo man fein indisch essen konnte und dann natürlich auch mit denen ins Gespräch ist. Und einfach die Esoterik quer. Also, es gibt ja so viele Angebote und jedes verspricht das Heil und du hast das Gefühl, jetzt muss ich vielleicht das auch noch ausprobieren und das auch noch. Und vieles ist ja dann auch zeitaufwendig und sehr teuer. Und Indienreise. Ich bin auf Indien, habe da hinduistische heilige Orte, habe das auch selber ausprobiert, was die dort so machen, ihre Lehre umgesetzt, ihre spirituelle Praxis gemacht. Das ist da in einem Tal im Himalaya und habe da an Opferzeremonien teilgenommen. Und apropos übernatürlich, wenn dann die Geister angebetet haben, dann hat man nachher auch gemerkt, da verändert sich irgendetwas in der Atmosphäre. Also da ist eine Präsenz rum, wo man zwar nicht sieht, aber wo man spürt. Ich bin dann auch ganz Nordindien, das ist auch wieder der Buddhismus, das ist auch wieder der tibetische Buddhismus, habe dann mal in einem Kloster auf 4.500 Meter übernachtet. Das ist der buddhistische Mönch, dort, wo mich dann auch willkommen geheißen hat, ein ganz flotter Typ. Wir haben es mega gut miteinander, aber wir haben kein Wort verstanden, was wir geredet haben. Meine Frage ist ein bisschen, wenn ich das Gemeinsame finde von allen Religionen, vor allem Philosophien und spirituellen Richtungen, dann finde ich das Wort. Das ist ein bisschen wie das Bild da, wo beschreibt, dass die Leute aus diesen verschiedenen Religionen, das sind wie Blinde, die einen Elefant betastet. Und jeder irgendwie lenkt einen Teil an vom Elefant und sagt, der Elefant ist wie der den Rüssel findet, ist wie eine Schlange. Oder der Schwanzbüschel nimmt, ist wie ein Büschel Haar, der Elefant. Und der den Fuß verwischt, ist der Elefant, ist wie ein Baumstamm und so. Und wenn man das Bild nachher zusammensetzt, oder, dann findet man die Worte. Das ist meine Vorstellung, das habe ich gedacht, das wird dann passieren, wenn ich überall so ein bisschen die Essenz rausholen und das noch ein bisschen zusammensetzen. Vielleicht noch zum Buddhismus. Das ist das, was ich am intensivsten auch praktiziert habe. Und dort war eigentlich auch eine Woche in Spanien, da sind wir eine Pova gemacht. Eine Pova ist eine Sterbemeditation, wo man quasi übt, wie unsere Lebensenergie den Körper verlässt, wenn man die Erde verlässt. Im Buddhismus glaubt man nicht an eine persönliche Identität, an eine persönliche Seele, die weitergeht, sondern es ist einfach Energie, die den Körper verlässt. Und der beste Ort, wo die Energie den Körper verlässt, das ist die Fontanelle, das ist dort, wo Babys noch ein bisschen ein Loch haben in der Schädeldecke, wo dann zuwächst. Und das Ziel von dieser Meditation, 5 Tage, 8 Stunden pro Tag, haben wir eine Meditation gemacht, dekockt im Schneidersitz und mit einer inneren Vorstellung probiert, da oben die Fontanelle wieder zu öffnen. Und nach diesen 5 Tagen haben wir unter der Haut oben einen kleinen Blutfleck gehabt. Also das ist dann tatsächlich auch passiert.
Krass. Du hast von unterschiedlichen Sachen erzählt. Einiges haben wir vielleicht irgendwo schon ein bisschen gehört oder begegnet uns auch. Ich finde, das ist eine spannende Sache mit dem eben Übernatürlichen. Auf der einen Seite ist unsere Gesellschaft ja total abgeklärt und aufgeklärt. Wir glauben an das, was wir sehen, was wir anlängern können und was wir wissenschaftlich belegen können. Und auf der anderen Seite gibt es doch aber eben so eine Faszination, du hast es jetzt auch ein bisschen beschrieben, wo viele Menschen haben, so für das Übernatürliche. Mhm. Also zum Beispiel eben, du hast vorher erzählt, ein Angebot aus der Esoterik zum Beispiel. Aber ich denke auch ein bisschen in eine andere Richtung, zum Beispiel die ganze Filmindustrie, Bücher, die man lesen, oder auch Games, Computergames. Da schafft man ganz viel mit so übernatürlichen Geschichten. Irgendwo hat es eine mega Faszination für uns Menschen. Mhm. Warum ist das so? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, oder bin überzeugt, weil wir alle übernatürlich sind. Wir sind übernatürliche Wesen. Also wir haben den Körper und wir sind Seele, Geist. Das ist eine Realität, wo wir geschaffen sind. Also wir sind spirituelle Wesen. Der Körper ist das Vergängliche, also wir sind natürlich auch der Körper, aber wir haben eigentlich auch einen Körper, weil den Körper werden wir irgendwann wieder zurückgeben, den werden wir ablegen, das ist das Vergängliche. Also das Materielle an sich, das kann uns nicht letzte Zufriedenheit verschaffen, weil es kann den spirituellen Hunger nicht stillen. Und solange wir Zufriedenheit im Materiellen suchen, werden wir immer wieder Hunger bekommen. Also ein Song, der mir in meiner Teenagerzeit immer wieder eingefahren ist, ist der von den Rolling Stones, «I can't get no satisfaction». Also ich kann keine Zufriedenheit finden, ich kann keine Befriedigung finden, haben die gesungen. Das war ja ein Hit gewesen. Und die haben ja alles gehabt. Ich meine, was willst du mehr haben, als die Rolling Stones haben? Die haben alles Geld gehabt, die haben alle Raum gehabt, die haben alle Party gehabt, was sie wollen, und trotzdem sind sie nicht zufrieden gewesen. Das Leben ist eine ewige Jagd nach mehr. Ich habe euch hier ein Zitat mitgebracht von Niklaus Lehnau. Der hat vor 200 Jahren schon gesagt, das ist des Lebens Fluch. Wir hassten, jagen, rennen und gewinnen. Die unruhvollen Tage, sie zerrinnen und schnell bedeckt uns dann das Leichentuch. Also die Unruhe vom Mensch, die wir eigentlich haben, innerlich, und das immer mehr wollen und das Trieben sein und so, das kommt eigentlich letztlich aus einem spirituellen Hunger. Wir brauchen mehr. Und das mehr, das können wir nicht von dieser Welt über. Das kann die Welt uns nicht geben. Wir können es auch nicht, die einen denken, ja, ich muss mich ja nur in die richtige Person verlieben und dann bin ich glücklich. Aber dann merkt man mit der Zeit, auch da überfordern wir aber die andere Person, wenn man dann das von ihr erwartet, dass sie dann einem glücklich macht oder dass sie die einzige Verantwortung dafür trägt, dass man glücklich wird. Ich habe da noch ein Zitat aus der Bibel, Prediger 3,11. In das Herz des Menschen hat er, also Gott, den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Das ist ein Teil von uns. Wir sind spirituelle Wesen und wir brauchen geistige, spirituelle Antworten, wenn wir uns fragen, ja, was brauchen wir, wer sind wir und so weiter. Der Augustinus, der frühe Kirchenvater, der Theologe, hat gesagt, du hast uns zu deinem Eigentum erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Also da können wir nicht, finde ich das an keinem anderen Ort, weder bei Gott, dass wir die Sehnsucht können stillen, die wir eigentlich haben. Ich habe ja Erleuchtung gesucht. Ja, das ist auch so ein Ausdruck von dieser spirituellen Sehnsucht. Wunschloses Glück. Ich habe noch ein Zitat vom Blaise Pascal, 17. Jahrhundert, einer, der so coole Sachen geschrieben hat. Und da steht, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein Vakuum, das durch nichts in der Welt ausgefüllt werden kann. Also die Welt genügt nicht. Als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Jesus Christus offenbart.
Danke vielmals. Jetzt hast du vorher von verschiedenen so Erlebnissen und Erfahrungen erzählt. wirklich auch übernatürliche Sachen, von der Atmosphäre hast du erzählt, oder von dem krassen Erlebnis mit dem Kopf und dem Blut. Und gleich, du hast es ein bisschen beschrieben, es ist, die Suche ist irgendwie immer weitergegangen. Mhm. Aber irgendwann ist die Suche beendet gewesen.
Ja.
Du hast etwas gesucht und ja, hast du es dann gefunden?
Ja.
Oder wie ist das weitergegangen?
Genau. Ja, die Suche ist weitergegangen, zuerst einmal durch einen Absturz, also eine Depression. Ich bin in ein Loch hineingefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, unter mir öffnet sich Abgründe. Angstträume, immer heftigere Tagträume mit Angstzuständen und so weiter. Das ist eines Tages so im Tiefpunkt gesehen, wo ich weiß noch, ich konnte nicht schlafen. Ich bin gelaufen irgendwo in den Bergen, bin in Italien gesehen, bei Freunden. Bin dort in der Nacht, es ist schon gegen Morgen gegangen, aber noch dunkel, also ein falsches Strassenlicht hat gebrannt. Höchstes Gras nebenan. Ich bin dort gelaufen und dann höre ich es im Gras irgendwie rascheln. Ich drehe mich um und dann sehe ich im Gras ein wolfartiges Wesen auf mich zurennen, knurrend und in einer Geschwindigkeit und setzt zum Sprung auf mich an mit einem grausamen Knurren. Und ich war stark vor Schreck. Ich war gelähmt, aber ein Reflex. Meine Hand ist an ein christliches Amulett gedreht. Und meine Hand ist an das Amulett und in dem Moment habe ich gespürt, wie mich eine Kraft erströmt oder ein Licht und es hat gewinselt und nachher ist der Wolf nie mehr umgesehen und ich habe gesehen, eine Schlange im Gras davor schleichen. Das ist so ein Tiefpunkt von meinem Erlebnis. Dazu hat nachher ich bin natürlich verzweifelt gesehen, Angst gehabt, Selbstmordversuche ist dann noch gefolgt. Gott sei Dank nicht gelungen. Ich bin in die Klinik gekommen, die haben mich aufgepäppelt. Meine Suche ist dann weitergegangen. Und zwar bin ich fasziniert gewesen vom... Jetzt müssen wir da ein bisschen weiter. Geht nicht mehr weiter, dann müssten wir den zweiten Teil haben von der PowerPoint. So einen... ja, genau, der. Gut, sehr gut. Ja, ich hatte einen Traum. Ich war auf der Alp, Weihnachten, habe mich einschneien, meditiert eine Woche lang. Und dann hatte ich einen Traum. Das ist so einer von diesen Lebensträumen. Ich war im freien Fall in diesem Traum, bin noch runtergefallen, habe runtergeschaut und weit, weit unter mir ein See aus Feuer. Und ich wusste, eines Tages stürze ich in den See. Und ich habe in dem Traum auch verbeten, ein christliches Gebet, das ich noch aus meiner katholischen Kindheit gekannt habe. Und durch das Gebet konnte ich aufschauen. Weit oben habe ich eine Frau gesehen, die auch für mich betet. Eine Frau, die ich auch aus dem Wachleben kenne, ist eine Nonne. Und durch die Gebet ist der Fall gebremst worden. Ich bin in der Schwebe geblieben. Nicht mehr weiter runtergefallen. Aufgewacht, dachte, wow, ich habe gemeint, ich sei auf dem Weg nach oben. Mein Traum sagt mir, ich bin auf dem Weg nach unten. Aber beten nützt. Ich habe dann mich aufgemacht nochmal, also die Suche ist weitergegangen, unter anderem eben mit dem Mann, der anfangs letztes Jahrhundert gelebt hat, Yogananda, ein Inder, der Meditationszentren aufgebaut hat in Kalifornien, in Indien, und er hat Kriya-Yoga gelernt und er hat gesagt, mit dieser Yoga-Form kommst du in 8 Stunden weiter, wie sonst in 1000 Jahren. Ich dachte, boah, das ist der Ferrari unter den Meditationstechniken, den brauche ich. Ich bin auf Kalifornien, eines von diesen Zentren, die er aufgebaut hat. Er hat natürlich schon lange nicht mehr gelebt. Und war eine Yoga-Farm, wir haben geschafft und man hat meditiert. So ein halbes Jahr. Und nachher das ist noch ein Bild von damals. Und dann haben wir ein Autoöl gekauft, ein bisschen rumreisen. Und ich wollte auf Mount Shasta, das ist im Norden von Kalifornien, 4.500er. Das ist auch so eine Yoga-Kommune, so für Indianer, Heiligenberg und so. Und bin zu dem Berg hergefahren. Das Foto habe ich nicht selber gemacht. Aber es ist ein schönes. Und immer wenn ich gedacht habe, ich will auf den Berg, habe ich einen Tag geträumt, wie ich abstürze auf den Berg. Habe ich gedacht, nein, also vor so negativen Gedanken lasse ich mich nicht abhalten. Ich Wir sind, ich habe dort noch einen Norweger getroffen mit Bergsteigererfahrung. Wir haben uns dann aufgemacht, sind da einen Tag unterwegs gewesen. Das ist Siegesfoto. Und ja, zurück zum Auto, eingedunkelt, zurückgefahren ins Dorf, Bergstrasse ab, so Serpentine. Und in einer von diesen Kurven Kontrolle verloren über das Auto. Links korrigiert, rechts korrigiert mit dem Steuer und im nächsten Augenblick im freien Fall im Auto drin, über Klippen ausgeschanzt. Wieder im freien Fall, aber diesmal nicht im Traum. 2-3 Sekunden der freie Fall, aber in meinem Kopf ist alles Zeitlupentempo, ganz ruhig gesehen, wie ein leerer Raum im Moment. Was passiert jetzt? Sterben wir beide? Oder schwer verletzt? Und dann hat sich aus meinem Herzen ein Gebet gelöst. Mit einer Wucht, zwar still, aber wuchtig, und ich habe vorher und nachher nie mehr so gebetet. Gott, bitte hilf mir. Wusch, und dann hat es geräbelt. Krach, das Auto, alles geklärt, hat sich alles gedrillt. Plötzlich still gesehen. Wir sind in unseren Gurt hingehangen, haben einander angeschaut, haben gemerkt, wir fühlen uns gut, unverletzt, sind rausgekraxelt, auf die Strasse raufgekraxelt, das Auto ist 50 Meter das Loch ab. Das hat nachher so ausgesehen. Wir sind unverletzt aus dem Auto ausgestiegen. Ein blaues Auge hatte ich wirklich. Und ich bin dort in dieser Nacht unter dem kalifornischen Sternenhimmel gestanden und ich habe gewusst, dich gibt es. Und zwar nicht gewusst, sondern gewusst. Dich gibt es, und jetzt will ich wissen, wer du bist. Also einerseits war klar an dem Abend hinter dieser Welt oder hinter dieser kosmischen Energie oder was auch immer, da steckt eine Person, die hat mich jetzt gehört und die hat jetzt hier eingegriffen. Und das Zweite, was ich aus diesem Erlebnis mitgenommen habe, beten nützt im freien Fall nicht nur im Traum. Auf jeden Fall bin ich dann weiter und meine Frage war, ja gut, wer bist du? Also ich habe ja Buddha, Krishna, Jesus, Babaji, all die, wo ich gedacht habe, die sind göttlich. Wer bist du? Ich habe mir eine neue Frage anstellen. Meine alte Frage war, ja, was ist das Gemeinsame von allen Religionen, Philosophien, meine neue Frage. Ich habe wie gemerkt, da kommst du auf keinen grünen Zweig, das kannst du vergessen. Das ist immer wieder, es gibt Ähnlichkeiten, es gibt aber auch immer wieder Unterschiede und die Unterschiede sind wieder anders und so weiter. Und durch das ist eine neue Frage, wie mir entstanden. Ich habe mich dann wie gefragt, was ist eigentlich das Gemeinsame von allen Christen? Fangen wir mal klein an, fangen wir mal bei einer Religion an, bei einem Glauben. Und ich habe gemerkt, ja, sind ja auch nicht alle Christen einfach nur füreinander. Die sind ja zum Teil auch gegeneinander und sagen, das ist anders und du hast recht und ich nicht. Oder umgekehrt wahrscheinlich eher. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das Gemeinsame von allen Christen? Und das hat sie mir, ich habe dann wie vom Bruder Klaus, Niklas von Flüe, gelesen, für heilsam gegen Depressionen ist, wenn man sich mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus befasst. Da habe ich das davon gemacht. Ich habe mir auch den Film gekauft. Die Passion Christi ist damals gerade rausgekommen, 2004, von Mel Gibson. Ich habe den Film geschaut und da ist mir total unter die Haut. Und ich habe wieder mich auch mehr mit christlichen Gottesdiensten und so weiter auseinandergesetzt. Also Querbeet gesucht, eigentlich im Christentum, mehr oder weniger Christentum. Also Zeugen Jehovas sind auch jede zweite Woche bei mir vorbeigekommen. Ich habe mit denen diskutiert und das war spannend gewesen. Und ich bin katholische Heilungsgottesdienste anschauen oder einfach die Evangelisationen bin ich anschauen und so weiter. Und das hat dann in mir irgendwie auch gegeben. Ja, einmal bin ich noch von einem Kollegen der FG Emmen eingeladen worden, genau. Und dort bin ich auch schauen. Und dann nach dem Gottesdienst sind wir dort bei dem Kaffeetisch gehockt und dann sagt der Pesche, den habe ich vorher nie gesehen, der sagt, du, wir haben da so einen Gebetskreis, so einen Hauskreis, kannst du ja mal reinschauen, wenn du Interesse hast. Und ich sagte, ja klar, das probieren wir auch aus. Und dann bin ich dann zu denen heim. Und ja, das war jetzt kein schön gewesen. Es hat mir gefallen. Nicht nur wegen dem feinen Schokimus, was sie immer gemacht haben, sondern ich habe auch gemerkt, irgendetwas ist da noch anders. Ich konnte zwar nicht nachvollziehen, was sie jetzt meinen mit ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus, die sie haben, aber irgendetwas hat mich dort behalten. Sie haben auch natürlich gewusst, die betet für mich. Sie haben mir auch Bücher geschenkt, «Tod eines Guru» vom Rabbi Maharaj oder 2 Millionen Kilometer auf der Suche». von Klaus kennen und habe die gelesen und haben mir Kassette geschenkt von Wilhelm Pahls. Und ich habe die gehört zu Hause und irgendwie der weiss noch mal mehr von was, dass er redet, als alle anderen, die ich gehört habe. Also irgendetwas ist noch mal neu oder tiefer. Oder das hat auch von gern. Ja, und dann ist der Morgen gekommen. Der 17. Mai 2009. Da bin ich am Morgen in meinem Bett verwacht. Die Sonne hat reingeschienen und ich habe gemeint, ich sei erleuchtet. Das war eine Freude in meinem Herz und eine Kraft und ein Frieden. Boah. Und der erste Gedanke nach dem Aufwachen war, Jesus hat mich erlöst. Und an diesem Morgen habe ich gewusst, ich habe es einfach gewusst, wie nach dem Unfall, wo ich gewusst habe, dich gibt es, habe ich gewusst, zuerst, hey, das ist das Ende meiner Suche. Ich habe gewusst, jetzt, ich habe ja vorher immer, ich bin ja immer wieder Neues ausprobiert und Neues gesucht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht ganz angekommen. Und an dem Morgen habe ich gewusst, jetzt bin ich angekommen. Also natürlich, der Weg geht irgendwie weiter, aber ich muss nicht mehr alles Mögliche ausprobieren. Das Zweite war, Jesus ist für mich gestorben. Das ist Ostern, das ist persönlich, das ist nicht einfach ein allgemeines Wort, das vor 2000 Jahren passiert ist, sondern da bin ich gemeint. Und das Dritte, wo mir bewusst wurde, ist, Jesus ist der Gott, wo ich suche. Das ist so die dreifache Gewissheit, die ich an diesem Morgen erleben durfte. Und ich wusste, ja, jetzt will ich mich mit Jesus noch mehr auseinandersetzen und mit der Schrift und so weiter. Und habe natürlich dann in der Bibel Sachen gefunden. Und ich gemerkt habe, wieso habe ich das vorher nicht schon gesehen? Also zum Beispiel aus dem 1. Johannes-Evangelium ist es, Jesus ist das wahre Licht, das mich erleuchtet. Das ist nicht, ich komme nicht durch spirituelles Training zu dem wahren Licht. Das wahre Licht ist eine Person und der will eine Beziehung zu mir, der will mit mir etwas zu tun haben. Und wenn ich mich öffne für die Person, dann kommt das Licht in mein Leben. Spannend ist, ich habe ja immer mal wieder in der Bibel gelesen, auch auf meiner Suche. Oder ich habe auch schon im Studium von der Gideon eine kleine Bibel geschenkt bekommen. Und die ist auf meinem Nachttisch gelegen und ich habe auch ab und zu reingeschaut. Und das Gefühl ist, da steht drin, was ich eigentlich suche, aber ich finde den Zugang nicht dazu. Es ist also eine ganz spannende Sache. Damals im Studium habe ich gemerkt, wenn ich das verstehe, was da gemeint ist, dann bin ich dort, wo ich will sein. So, und an dem Morgen habe ich gemerkt, jetzt ist es 20 Jahre gekehrt. Und dann bin ich da ein bisschen rumschauen, welche Kirche ist jetzt meine Kirche und in welcher Gruppe soll ich mich da anschließen? Wer erzählt, wer hat das richtige Christentum, oder? Und ich bin da mal in einer Freikirche im Bar und da ist ein Mann nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen, da habe ich vorher und nachher nie mehr gesehen. Und dann hat er gesagt, er hatte eine Vision im Gottesdienst und er denke, die sei für mich, aber mir die darf ich erzählen. Ja, klar, nur zu. Und dann hat er gesagt, er hatte einen Mann im Schlamm, der so hüfttief im Dreck steht, im Schlamm steht und so am Boden nach Perlen sucht und auch immer mal wieder eine Perle findet. Also wenn man so viel meditiert und ja, dann erlebt man schon auch coole Sachen. Aber der Schlamm bleibt und ist, in seiner Vision ist Jesus gekommen und hat den Stöpsel gezogen und dann ist der Schlamm abgeflossen. Und das ist so das Bild für mein Leben. Ich habe gesucht und immer mal wieder Sachen gefunden, aber es hat nicht wirklich, das ist es nicht gewesen. Und durch Jesus hat in meinem Leben dürfen den Schlamm abfliessen. Ist das etwa eine Antwort auf deine Frage?
Das ist definitiv eine Antwort, ja. Hey, mega eindrücklich, mega, mega krass. Der Moment in dem Fall, wo du gesagt hast, die gibt es, so hast du es gesagt, gell? Die gibt es.
Dich gibt es, ja. Das habe ich dabei gewusst. Ja. Dich gibt es. Das ist ein Du da gesehen, wo nicht einfach dann um persönliche kosmische Kraft. Oder? Ja.
Und später dann der Moment, irgendwo ergänzend, das ist nicht einfach irgendjemand, sondern das ist Jesus.
Ja, wer ist das? Das ist meine nächste Frage. Genau. Die Gewissheit bekommen, ja.
Sehr spannend. Am Schluss ist das eigentlich genau der Grund, warum es auch diese Kirche da gibt, weil wir an dem festhalten, weil wir an das glauben, hey, Das ist der Jesus. Das ist Jesus. Ist es. Das ist der Grund, wieso es uns geht als Kirche, wieso wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen. Und mit ihm redet, betet, wie du das erwähnt hast. Und warum wir ihm auch immer wieder zusingen. Und Homi, ich schlage vor, dass wir das jetzt wirklich auch machen mit zwei Liedern. Ich danke vielmals dem Team, wenn es der Jesus, der echt ist, der lebendig ist, der Realität ist, ihm werden wir zusingen. Mögt ihr aufstehen, dann dürfen wir sehr gerne für die zwei Songs aufstehen.
Ich steh vor dem Kreuz, betrachte dein Gesicht. Du hast den Preis zahlt, dass ich frei kann sein. Du hast alles gegeben, ich kann nur mehr nehmen. Deine Wunden sind Frieden und Heilig für mich. Zugegeben, du bist nicht immer zu verstehen. Doch wie wird die dir nicht mein Herz ergeben? Hier bei deinem Kreuz komm ich zur Ruhe. Bei dir bin ich richtig, bei dir bin ich genug. Mit deinem Leben wartest du auf mich und fragst nur nach mir. In dir find ich wohl das tägliche Brot, der, der mich dreht und mich führt jeden Tag. Du siehst viel mehr, als ich ihn sehe. Du dankbar nicht mehr deine Freundschaft an. Zugegeben, du bist nicht immer zu verstehen, doch liebe dich in mein Herz ergeben. Hier bei deinem Kreuz komm ich zur Ruhe, bei dir bin ich richtig, bei dir bin ich nur. Mit deinem Leben wartest du auf mich, du fragst nur nach mir. Praise the Lord, heavens adore Him. Praise Him, angels in the high. Sun and moon rejoice before Him. Praise Him, all the stars of light. Praise the Lord, for He has spoken. World is mighty, voice so big. Laws which never shall be broken. every tongue declare His mighty way. And we will sing of Your goodness and mercy all of our days. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God has made His saints victorious. Sin and death shall not prevail. All creation joins in song of praise. Let every tongue declare His mighty ways. And we will sing of Your goodness and mercy all of our days. Glory, glory, all glory to You, Lord. Glory, glory, all glory to You, Lord.
Ja, wir machen noch eine kurze, aber eine zweite Fragerunde. Josef, in unserem Alltag, wenn wir jetzt da einfach so unterwegs sind, wie wir das alle jeden Tag sind, dann begegnen wir relativ oft und auch an ganz unterschiedlichen Orten irgendwelche Sachen, die, ich sage jetzt mal, so ein bisschen spirituell tönen. Da sind wir irgendwo in einem Lädeli, wo irgendwie Buddhas aufgestellt sind. Oder da werden wir irgendwie zu Klangschalen-Meditation eingeladen. Oder irgendwie gibt es Yoga-Übungen, die helfen sollen, ruhig zu werden, um ein bisschen die Atemtechnik zu verbessern oder was auch immer. Was würdest du jetzt sagen, mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, steckt da immer etwas Übernatürliches dahinter? Ich sage es jetzt bewusst vielleicht ein bisschen so, steckt da immer etwas Böses drin? Müssen wir da um alles einen grossen Bogen machen? Oder gibt es da irgendwo den Moment, wo man sagt, ja, bis hierher ist okay, aber nachher wird es langsam gefährlich? Oder was würdest du da sagen?
Ja, klar, überall steckt etwas Übernatürliches drin. Wir sind ja übernatürliche Wesen. Ja, das Böse ist überall. Das Böse ist auch in jedem Mensch drin. Also ich muss da vielleicht ein Stück weit eine Einleitung machen. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, ist das Böse überall oder ist überall etwas übernatürlich, sondern das Entscheidende ist, wo ist meine Aufmerksamkeit? Also im Umgang mit dem Okkulten kann man zwei grosse Fehler machen. Das erste ist, dass man es ignoriert. Der Teufel, seine erste Absicht ist, dass man glaubt, dass es ihn nicht gibt. Der zweite grosse Fehler ist, dass man es ins Zentrum steckt und dem zu viel Aufmerksamkeit schenkt. wenn ich überall das Böse will sehen, dann kann ich überall das Böse sehen, tatsächlich. Auch jeder Mensch. Aber unsere Aufgabe ist ja, auf Jesus zu schauen. Unsere Aufgabe ist ja, Gemeinschaft mit ihm zu haben, aufs Gute zu schauen, auf Gott zu schauen, ihm in uns den Raum geben, uns von ihm zu prägen. Immer mehr so werden, wie er ist. Und durch das unser Sensorium, unsere Intuition und unser Gewissen, das ist der geistige Anteil von unserem Menschsein, so eichen, dass wir selber können unterscheiden, was ist er? Was ist gut? Und was ist nicht er? Weil es geht ja eigentlich nichts Gutes, außer er. Und jetzt so ein bisschen zu deinen konkreten Beispielen. Also du hast Buddha-Statue erwähnt. Ja, der Buddha würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er würde wissen, was aus dem Buddhismus geworden ist. Also ich habe... Es gibt eine Prophetie vom Buddha auf seinem Sterbebett, wo er zu seinem Lieblingsschüler Amanda sagt: Ich habe euch alles erzählt, was ich gefunden habe, aber es ist noch nichts Vollkommene. Das Vollkommene kommt in 500 Jahren. Und Buddha hat 500 Jahre vor Jesus gelebt. Oder ich weiss von einem führenden thailändischen Mönch, dass er aus seinem Buddhismus von einem Prophet oder von einem Messias auch redet, der kommt. Wofür mit seinem Leid, wo sich Wunden schlagen, wo sich bestrafen für unsere Sünden. Also im Buddhismus, im ursprünglichen Buddhismus gibt es prophetische Hinweise auf Jesus. Wir finden praktisch in allen Religionen, das ist noch spannend übrigens, Hinweise auf Jesus. Im indianischen Schamanismus sagt man, Jesus ist der grösste spirituelle Krieger. Der Yogananda, der hier von Kalifornien sagt, Jesus ist der höchste Guru und so weiter. Auch im Islam ist ja der wunderbare Prophet ist ja Jesus. Und im Hinduismus ist er eine Inkarnation, eine göttliche. Also, das Gemeinsame von allen Religionen ist, dass die meisten Religionen irgendwie noch sagen, ja, bei uns machen wir das, aber geh noch bei Jesus schauen, das ist auch interessant. Und wenn du bei Jesus ankommst, merkst du, Jesus sagt, ich bin. Also zurück zu deiner Frage, excuse, das war jetzt ein bisschen eine Klammerbemerkung. Meditation in der östlichen Religion, in der Esoterik, ist das eine Methode, um von seinem Ego frei zu werden. Ist etwas Gutes. Das Problematische ist dann vielleicht, dass man sich öffnet und nachher offen bleibt. Und dort kann so Kult nachher eine Rolle spielen, wo es dann schwierig wird. Aber meditieren, sich öffnen und nachher sich Gott zuwenden in dem Offensein. Also im Christentum gibt es eine lange Tradition von Meditation. In der reformierten Kirche oder in der reformierten Tradition, evangelisch, hat man das ein bisschen verloren. Das ist ein riesen Schatz verloren gegangen. Das ist eine Gebetsform, das ist ein Zugang, ein anderer Zugang zu Gott, wo man sich öffnet für Gott. Also zum Beispiel sagt die Bibel, man soll immer wieder Gottes Wort den ganzen Tag repetieren. Im Englischen steht jetzt das Wort meditate. Bei uns steht dann etwas anderes, vielleicht nachsinnen oder so. Oder von der Maria heisst, sie hat das alles in ihrem Herzen bewegt. Oder? Das ist auch eine Art von Meditation. Oder Psalm 46,11, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Sei still, ja, still werden. Wie fühlt man denn genau den Begriff Meditation? Ich habe am letzten Freitag mit unserer Gemeinde ein Meditationsgebet angeboten, wo wir zusammen auf eine christliche Art und Weise meditiert haben. Und das ist ein wunderschönes, für einige tiefes Erlebnis, eine Begegnung mit Gott. Also Meditation und jetzt noch Yoga, hast du noch erwähnt. Also du siehst, du gibst mir da 4 Minuten für die Frage, du bist optimistisch. aber da können wir natürlich ganz viel darüber erzählen, da zu jedem Thema eine Predigt machen. Yoga heisst Joch. Übersetzt, Yoga heisst Joch. Wir sollen uns unter das Joch von Jesus begeben. Yoga ist entwickelt worden, um die Hindu-Götter ehren, um ihnen ähnlich werden. Wer Yoga übt, kommt zumindest ideologisch gesehen ein Stück weit unter das Joch vom Hinduismus. Jetzt mein Yoga-Lehrer, den ich hier in Indien eine Zeit hatte, also so die Übungen, Verrenkungen, Hatha-Yoga, Er hat gesagt, Yoga ist ein medizinisches System. Amen aus. Also, da geht es wirklich darum, das ist eine Physiotherapie und so. Also, er hat da nichts Religiöses damit verbunden. Aber es gibt auch Leute, die Yoga praktizieren oder Yoga-Lehrer sind und nachher sagen, ich bin nachher okkult belastet gewesen. Also, da öffnet man sich oder man begibt sich ein Stück weit unter das hinduistische Joch. Ja, jetzt. Es ist so ein bisschen, wie wenn ich ihm Hindu sage, komm doch mal, geh schauen, lass dich mal taufen, nimm mal das Abendmahl und dann kannst du ein bisschen miterleben, da, was wir im Christentum so machen. Machen wir nicht, weil es hat mit einem Bund mit Jesus zu tun, die Sachen. Und einfach so das Machen, irgendwie geht es natürlich im Christentum auch nicht, aber ja, es sind zwei Ideologien, die sich wie nicht lassen vermischen. Und jetzt gibt es Leute, die bieten christliches Yoga an, ist eigentlich ein Widerspruch in sich selber. Die Übungen, die sind total gut, die gibt es ja bei uns auch im Turnen und im Stretch und so weiter. Genau, also nur wieso muss man denn das Yoga nennen? Wieso muss man das ideologisch färben? Ja, dann mache ich Yoga frei in diesen Übungen. Also das gibt es ja auch. Also so ein bisschen, da können jetzt vielleicht wieder ganz viele neue Fragen daraus entstehen, aber ja.
Aber danke, ja. Mal, ich nehme vor allem mit, gerade den Blick, den du am Anfang erwähnt hast, hey, der Blick zu Jesus her, wo führt es mit den Herren, egal was ich mache, egal, sieht das jetzt, also, tönt das spirituell oder nicht, führt es mich zu Jesus oder nicht?
Ja, Sport, ich meine, ich habe gestern Bilder gesehen vom FC Kaiserslautern, die haben die ganze Fantribüne in schwarz gekleidet gesehen und nachher haben das Pentagramm, also das Teufelszeichen, zeigt und unten haben wir verkauft unsere Seele, damit unser Club gewinnt. Sport. Die Eröffnungszeremonie von der Olympiade haben wir vielleicht mitbekommen. Oder Popmusik, Popkultur, das ist auch, dort ist auch vieles okkult. Also, weißt du, dort durch die Musik Flüche über die Lieder in die Welt streuen und so weiter. Und wenn man das immer wieder hört, irgendwann, ja, bleibt wahrscheinlich auch etwas kleben. Also genau, aber es ist überall. Unsere Aufgabe ist, den Fokus auf Jesus
zu setzen. Immer wieder auf ihn zu schauen. Ja. Danke vielmals. Jetzt gibt es sicher einige Leute, die jetzt auch da sind, die Personen, Menschen kennen, die spirituell offen und suchend sind, die vielleicht auch so gewisse Sachen besuchen. Also hast du einen Tipp für jetzt einen Jesus-Nachfolger? Wie sollen wir oder wie können wir damit umgehen? Wie sollen wir Menschen begegnen, die merken, hey, die sind da offen, vielleicht schon irgendwo einen Fuß drin.
Ja gut, kann ich wahrscheinlich nichts Neues erzählen. Beten, beten, beten. Also das ist sicher das Wichtigste im Gebet für die Leute, für ihre Herzen. Für einem selber, wenn man ihnen begegnet, der richtige Blick, die richtigen Worte, Weisheit im Umgang. Ja, zu was, dass man sie einladen soll, welche Gelegenheiten dass man sie nutzen soll und so weiter. Beten ist sicher einmal das Erste und dann kommt lang nichts. Und nachher ja, gut zu tun. Gut zu tun, den Menschen gut zu tun, dass sie die Liebe spüren von Jesus. Also das sind mal so ein bisschen die zentralen Sachen. Ich würde Leute, die auf der Suche sind, auch ermutigen. Suche ist etwas Gutes. Da habe ich, glaube ich, noch einen Vers mitgebracht sogar. Genau. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Also Menschen, die auf der Suche sind, die suchen ja etwas. Und das, solange man auf der Suche ist, ist man unterwegs, dann ist man noch nicht irgendwo einbetoniert oder so, genau, da ist man noch offen auch, sicher ein Stück weit. Mit diesen Leuten über das Ziel von der Suche reden. Ja, was ist denn genau dein Ziel? Was willst du erreichen? Und nachher erzähle ich, ja, ich erlebe das so mit Jesus. Und das ist natürlich gut, wenn man etwas erlebt. Oder ich sehe das so, ich verstehe das so, für mich ist das so. Also, genau, austauschen über die Sachen, nicht ängstlich, ja, darf ich jetzt eben, werde ich dann da von etwas, komme ich mit etwas in Kontakt, das mir nicht gut tut? Nein, sondern offen und mit Elan auf die Leute zugehen. Sicher gut ist auch, wenn man sich mit den Standardthemen so ein bisschen auseinandersetzt. Also Esoterik, östliche Religionen, die haben immer wieder so die gleichen Themen. Karma zum Beispiel. Karma, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Man glaubt, das Karma, was ich mache, gut oder schlecht, das kommt wieder auf mich zurück. Und das ist so ein starres Gesetz, das ist ja auch eine Aussage in der Bibel, aber Es ist nicht so starr, es ist ja von einer Person abhängig, die uns gut oder herausfordernd sein Leben schickt. Aber das ist Karma. Was ist Karma? Und dass Jesus für mein Karma gestorben ist am Kreuz. Für all meine schlechten Taten, die ich gemacht habe. Ich muss nicht alles, ich muss nicht tausend Leben wiederkommen und das alles an meinem eigenen Leben ableiden, wo ich anderen angetan habe, sondern er hat das für mich getragen. Das ist sicher ein Begriff. Oder eben Meditation, über Meditation reden. Oder Reinkarnation. Wie sehe ich das als Christ? Was steht in der Bibel darüber? Und so weiter. Das sind so, sich schlau machen über so Standardthemen. Und die Leute zum heutigen Gottesdienst einladen.
Genau. Ja, spannend. Danke. Ich höre beten, Menschen lieben.
Ja.
Und selber sich ein bisschen schlau machen, sich ein bisschen informieren. Ja. Ein bisschen wissen, von was man redet. Ja. Danke für den Tipp. Und noch eine letzte Frage. Du hast erlebt und das eindrücklich erzählt, der Moment ist gekommen, wo du gesagt hast, jetzt ist meine Suche beendet. In Jesus finde ich das, finde ich die Antwort, finde ich alles. Vielleicht gibt es jetzt Leute da, die auch sagen, ja, irgendwo bin ich auf einer Suche, vielleicht sieht die ein bisschen anders aus wie deine, aber irgendwo suche ich und wenn ich ehrlich bin, habe ich die Antwort so noch nicht gefunden. Vielleicht auch nicht jetzt im Glauben da oder wie auch immer. Hast du uns nochmal einen Tipp? Jesus, die persönliche Antwort, wie kann ich Jesus finden?
Ja, genau. So, das ist ja, das Schöne daran ist ja, dass Jesus möchte uns finden, dass Jesus möchte einen persönlichen Umgang mit uns haben. Das ist schon eine super Voraussetzung. Er wartet mit offenen Armen und wir können zu ihm gehen, wie wir sind. Wir müssen nicht zuerst etwas erreichen oder wir müssen nicht zuerst irgendwie auf eine bestimmte Art sein, sondern ich kann einfach mal so kommen, wie ich bin. Das ist mal erwartet mit offenen Armen. Der Augustinus, den ich vorhin zitiert habe, hat gesagt, der Mensch ist die grosse Sehnsucht Gottes. Also das ist schon mal, also wir sind herzlich willkommen, eingeladen. Jesus lebt, Jesus liebt uns, er möchte, dass wir ihm nahe kommen, er möchte eine Beziehung zu uns haben. Und er ist Mensch geworden für das. Also das erste Mal hat er ja die Beziehung vorgelebt. Also wir können ja mal leben, wie hat er die Beziehung zu Gott gelebt. Er ist ja, das ist ja das Geheimnis, er ist Mensch. Und er ist Gott. Und als Mensch, in seiner menschlichen, 100% menschlichen Art und Weise, hat er die Beziehung vorgelebt. Da können wir ihm schauen. Und nachher ist er am Kreuz für uns gestorben. Er hat alles aus dem Weg geräumt, alle Schuld, alle Sünde, alle Ungerechtigkeiten von meinem Leben, eben für mein Karma, für mein schlechtes Karma, ist er gestorben, um alles aus dem Weg geräumt, was mich könnte hindern könnte, zu ihm zu kommen, wo ja auch der heilige Gott ist. Also das ist einmal ein riesiges Geschenk, da kann man sich über das Gedanken machen und dann ist er auferstanden, hat den Tod besiegt und lebt. Und ich denke, sich immer wieder mit diesen Sachen auseinandersetzen, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und was das für mich bedeutet, also das mache ich immer noch, das ist ja so, da kommt man tiefer und tiefer, da ist auch gerade genau in der Meditation ein ganz schöner Ansatz, dass man über das Kreuz meditiert, was Jesus da für mich gemacht hat, weil eigentlich ist es ja kommt dort seine tiefe Liebe zu uns aus. Also nur weil er uns so unendlich liebt, hat er all das auf sich genommen. Das ist ja nicht das Leid, das dann im Vordergrund steht, sondern seine Liebe. Und davor muss man auch von Vertrauen fassen. Oder? In einer Beziehung braucht es Vertrauen. Und nach Ostern kommt dann Pfingsten. Und Pfingsten ist ja dann der Heilige Geist, den Jesus geschickt hat, wo er selber nicht mehr da ist, körperlich, physisch. Und dort gibt es den Vers in der Offenbarung, wo steht, hey, Jesus steht vor deiner Herzenstür und klopft an und du kannst ihm dein Herz aufmachen und ihm sagen, komm rein. Und dann kommt Jesus rein und hat Gemeinschaft mit dir und dann kann die Beziehung ankommen, dann kann die Freundschaft anfangen zu dir und Jesus. Ich habe auch noch einen Vers mitgebracht aus dem Johannesevangelium, wo steht allen, aber die ihn, also der Gott zum Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Also wir kommen ein neues Recht über, wenn wir das Recht wollen, zum Autofahren, wenn wir die Autoprüfung machen, wenn wir das Recht wollen, irgendwie ins Ausland reisen, dann müssen wir einen gültigen Pass haben und so weiter. Und wenn wir das Recht wollen, Gottes seine Kinder in dieser Familie von Gott dabei zu sein, dann ist die Bedingung, dass wir Jesus aufnehmen. Das ist das Angebot, das er uns macht, dass er ihn nicht nur bei uns möchte sein, sondern dass er in uns möchte sein. erlöst, versöhnt, zugehörig, neu würdig gemacht. Jeder Mensch hat ein Zeich gemacht, deutsch gesagt. Wir haben unsere göttliche Würde, wo wir als Ebenbilder von Gott geschaffen worden sind. Das ist ja etwas Gewaltiges, das kann man ja fast nicht fassen. Haben wir verloren, haben wir verspielt und das möchte Jesus uns wieder zurückschenken. Und da fängt etwas Neues an. Also ein bisschen wie an dem Morgen, wo ich verwacht bin, also genau so wie neugeboren sich fühlen. Und durch den Heiligen Geist ist dann eine Kraft in mir. Der Zugang zum Göttlichen, wo ich kann, um Hilfe bitten, so zu leben, wie es ihm gefällt. Also jetzt kann ich Jesus sagen, hilf mir in dieser Beziehung innen zu leben. Da brauche ich Hilfe. Ich habe das von mir aus, ich habe das nicht einfach immer, Gott eben, in dem Lied, ich stehe vor dem Kreuz, zugegeben, ich verstehe nicht immer, wer du bist und wie es dir geht oder was du willst, aber ja, du lebst in mir, ich kann dich darum bitten, dich besser können zu lernen, dich besser zu verstehen. Wichtig ist, sich selber sein in dem. Und dann geht es um die Beziehung zu ihm. Das Wort, Bibel lesen, das hilft, das ist fest, das hilft uns. Und die Gemeinschaft mit anderen Christen ist wichtig, wo wir das austauschen. Also so, eben, das wahre Christentum, das finden wir nur immer wieder auch im Austausch mit anderen Christen. So allein, so auf dem Solo-Gang ist das ein bisschen schwierig. Ja, wir können um ihn bitten, offen sein für ihn, sein Reden, seine Anweisungen, seine Führung, um Hilfe bitten, unsere Entscheidungen, ganz wichtig. Und dann, ja, dann werden wir ihn erleben, dann werden wir merken, dass er da auch mitschreibt, unsere Lebensgeschichte. Und wenn du jetzt an dem Punkt so bist, wo du denkst, ah ja, mal, eigentlich möchte ich das, ich möchte mein Herz aufmachen für Jesus, ich möchte ihn einladen in mein Leben, dann ist die Einladung, die steht. Also wir können auch zusammen das auch sagen, um die Erlösung bitten, um den Frieden bitten, den er uns möchte geben und dass er uns durchs Leben begleiten und uns dann jetzt schon bei uns sein und auch in uns sein und dann die ganze Ewigkeit. Und darum habe ich euch noch ein Gebet mitgebracht, das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Und wir haben abgemacht zusammen, dass wir das noch miteinander beten können. Also jede, wo möchte, wo das wünscht, kann das innerlich leislich oder äußerlich laut mitbeten. Es wird davor projiziert. Und so können wir Jesus sagen, dass wir uns eben wünschen, dass er zu uns kommt, dass er bei uns bleibt, dass wir ihn können in unserem Leben haben. Ich schlage vor, dass wir das noch machen.
Sehr gerne.
Und die wollen und mögen, können aufstehen dazu. Du bist heilig. Danke, dass du Sehnsucht nach mir hast. Danke, dass du mir erfülltes, ewiges Leben schenken willst. Danke, Jesus, dass du selber auf diese Welt gekommen bist, um die Strafe zu tragen, die eigentlich mir zusteht. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich darf heute Morgen zu dir kommen, wie ich bin. Bitte vergib mir alles, was ich gedacht, gesagt oder getan habe, das deine Liebe verletzt. Jesus, ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Führe und leite du mich und gib mir die Kraft, mein Vertrauen auf dich zu setzen, anstatt auf mich selber. Hilf mir, dir immer mehr Raum zu geben und deinen Willen treu zu befolgen. Amen.